Ja, auch von mir ein herzliches Guten Morgen. Ich freue mich, mal wieder in Mademühlen zu sein. Fahrt war nicht so ganz einfach, manche haben gefragt, ja. Sehr neblig war es zeitweise, aber nun, ich bin, sagen wir mal, erfahrener Autofahrer und da macht einem das nicht so viel aus vielleicht, aber natürlich ist es nicht so ganz ohne. Ja, schön hier zu sein und freue mich, dass wir Gottesdienst miteinander feiern können. Den Predigtext haben wir gerade gehört und das Thema, das ich über diese Predigt schreiben möchte, sehen wir hier vorne auf der Leinwand. Am See Genezareth in Israel gibt es eine christliche Kirche, die steht gar nicht weit weg vom Ufer des Sees Genezareth entfernt. Und im vorderen Teil dieser Kirche gibt es nicht einen Altarraum, vielleicht mit irgendwelchen bunt bemalten Fenstern, wie wir das aus manchen Kirchen kennen. Nein, da findet man diese schöne Glasfront, die den Blick öffnet, der direkt hinausgeht auf den See Genezareth. Und vor dieser Glasfront dann dieses ja ungefähr lebensgroße oder im Maßstab 1:1 große Schiff aus biblischen Zeiten. Und es ist klar, dieses Motiv, dieses Boot in diesem Schiff, es erinnert an das, was dort geschehen ist vor 2000 Jahren, als Jesus dort lebte und als die Geschichte geschehen ist, die wir gerade gelesen haben. Es gibt ein Kirchenlied, da heißt es: Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, fährt durch das Meer der Zeit. Das Ziel, das ihm die Richtung weist, heißt Gottes Ewigkeit. Das Schiff, es fährt vom Sturm bedroht durch Angst, Not und Gefahr. Verzweiflung, Hoffnung, Kampf und Sieg, so fährt es Jahr um Jahr. Und immer wieder fragt man sich, wird denn das Schiff bestehen? Erreicht es wohl das große Ziel? Wird es nicht untergehen? Ein Kirchenlied aus den 1960er Jahren. Ich weiß gar nicht, ob es heute noch gesungen wird. Jedenfalls ein sehr schöner Text. Und wir merken, dieses Lied greift die Geschichte auf, die wir heute Morgen miteinander anschauen wollen. Im Grunde erzählt die Bibel ja immer wieder Geschichten aus unserem Leben. Das Schöne und Besondere ist, dass sie so nah dran sind an dem, was wir tagtäglich immer wieder erleben und erfahren. Auch wenn sie erstmal ganz anders daherkommen, am Ende merken wir, es ist unsere Geschichte. Es ist das, was wir kennen, weil wir selber so erleben. Geschichten von unserem Leben, in dieser Welt, vom Leben der Gemeinde, ja, von dieser Welt überhaupt. Und so wollen wir auch heute Morgen diese Geschichte miteinander anschauen. Und ich habe dazu einige Punkte aus unserer Geschichte. Erstens, ein ganz normaler Tag. Eines Tages, so beginnt diese Geschichte, zumindest einige Bibelübersetzungen übersetzen es so ganz einfach, eines Tages, oder bei Luther heißt es, glaube ich, an einem dieser Tage, also kein besonderer Tag, einfach ein Tag, im Grunde ein Tag wie viele andere. Es war also ein ganz gewöhnlicher Tag. Sie waren unterwegs in Galiläa. Galiläa ist die Landschaft rund um den See Genezareth. Jesus hatte vor vielen Menschen gesprochen, wie er das tagtäglich eigentlich getan hat in jenen Zeiten. Er hatte eine seiner bekannten Beispielgeschichten erzählt, die wir heute in unserer Bibel haben, die sogenannten Gleichnisse. Und er hatte seine Mutter getroffen und seine Brüder, zumindest ist das die Geschichte, die im Lukas-Evangelium vorausgeht, ob die nun genau biografisch aufzeigt, was voraufgegangen ist, das sei mal dahingestellt. Aber die kamen auch ab und zu und besuchten ihren Sohn, ihren Bruder. Und die Jünger, nun, sie hatten vielleicht das Essen zubereitet und vielleicht hatten sie auch geholfen, einige Kranken zu pflegen. Ohne spektakuläre Wunder und ohne besondere Zeichen an jenem Tag, zumindest bis dahin. Mit viel alltäglicher Arbeit. Aber es war ein Tag mit Jesus. Und so stelle ich mir viele Tage im Jahr 2026 vor. Vielleicht nichts Außergewöhnliches, ganz normale Alltagsroutine, aber mit Jesus. Ich habe mir etwas vorgenommen für dieses Jahr. Ich möchte den Tag damit beginnen, nicht als erstes zu meinem Handy zu greifen, sondern als allererstes die Bibel in die Hand zu nehmen. Nicht zuerst zum Handy zu greifen, E-Mails checken, WhatsApp lesen, Signal, was man halt so benutzt und dann vielleicht noch den Wetterbericht anschauen und die Nachrichten und, was wir halt alles so auf unserem Handy haben. Und wie schnell bin ich dann nämlich gefangen von den Dingen und dann will man noch schnell dieses erledigen und jenes und vieles andere kommt wieder zu kurz. Kennst du das auch? Wie leicht werde ich in den Sog fortgerissen und die Dinge des Alltags haben mich ganz schnell wieder fest im Griff. Der erste Griff des Tages soll der Griff zur Bibel sein. Beten, die Losung für den Tag, die Bibel lese, das Nachdenken über den Text, das Gebet, die Zeit zur Stille am Morgen. Man denkt vielleicht, ein Pastor, der braucht sich das doch nicht extra vorzunehmen, das ist doch wohl selbstverständlich. Nun, Pastoren sind auch Menschen und sie haben auch mit manchem zu kämpfen, wo jeder andere auch mit zu kämpfen hat. Also, ein ganz normaler Tag, aber er soll mit Jesus beginnen. Die ersten Dinge zuerst, das Wichtigste am Anfang, das soll mich durch dieses Jahr begleiten, damit es ein ganz normaler Tag wird mit Jesus. Und dann am Abend sagt Jesus, lasst uns ans andere Ufer hinüberfahren. Über den See, ans andere Ufer. Das war vielleicht eine Fahrt von einer Stunde mit einem Ruderboot. Der See Genezareth ist ja nicht besonders groß, manche werden schon dort gewesen sein. Der ist ja nicht mal halb so groß wie der Bodensee. Und ich schätze mal, in einer Stunde kann man da ans andere Ufer hinüber rudern. Und als wir unterwegs sind, so erzählt uns die Bibel, während der Fahrt schlief Jesus ein. Er schlief auf einem Kissen im hinteren Teil des Bootes. Er war müde von der Arbeit des Tages. Und soweit lief also alles ganz normal, wie viele Male vorher, ein ganz normaler Tag mit Jesus. Wie verläuft dein Tag? Was kannst du tun, damit es ein Tag wird mit Jesus? Wo möchtest du neu die ersten Dinge an die erste Stelle setzen? Ein ganz normaler Tag. Zweitens, plötzlich brach ein Sturm los. Eben fahren sie noch ruhig dahin, aber im nächsten Augenblick heißt es, plötzlich brach auf dem See ein schwerer Sturm los. Früher habe ich manchmal gedacht, das war doch nur ein See, wie kann denn da so ein gewaltiger Sturm sein? Aber ich habe im Laufe der Zeit gelernt, dass das tatsächlich auf einem See wie dem See Genezareth zu einem großen Problem werden kann. Denn der See ist umgeben von relativ hohen Bergen, so ungefähr 600 Meter hoch sind die Berge dort am Ufer des Sees. Und der See selber liegt 200 Meter unter dem Meeresspiegel. Und je nach Wetterlage können da also gewaltige Turbulenzen entstehen und regelrechte Fallwinde, die sich sozusagen von den Bergen herunter dann auf die auf den See dort hinunterstürzen. Und das kann zu einem Riesenproblem, zu einer großen Gefahr werden für Schiffe, für Ruderboote, die dort unterwegs sind. Denn das waren ja keine starken Motorboote mit einem tiefen Kiel, wo das Boot fest im Wasser liegt, sondern das waren ja flache Ruderboote, meistens mit einem kleinen Segel, die bei starkem Wellengang eben tatsächlich kentern konnten. Plötzlich also ein richtig schwerer Sturm, der das Boot zu einem Spielball werden lässt. Das Wasser schlug schon über die Bordkante und das Boot fing an, mit Wasser vollzulaufen. Sie waren in großer Gefahr, so berichtet uns Lukas in seinem Evangelium. Auch in unserem Leben und in unserem Alltag passiert es, dass plötzlich ein Sturm losbricht. Eben war noch alles ganz normal auf der Arbeit, nette Kollegen, alles gut. Und dann plötzlich gibt es den ganz dicken Konflikt. Und mit einem Mal sieht die Welt anders aus. Krisensitzungen, endlose Gespräche, vergiftete Atmosphäre. Man geht morgen schon mit Magenschmerzen zur Arbeit. Vielleicht kennst du das. Vielleicht hast du das schon ähnlich erlebt. Oder eben vor kurzem noch ein schöner Urlaub mit der Familie und wenige Wochen später eine schwere Diagnose, eine schwere Krankheit, Klinikaufenthalt, Arztgespräche, Schmerzen, Therapie, alles dreht sich notgedrungen nur noch um dieses eine. Und plötzlich ist alles in Frage gestellt, was gestern noch so schön und so selbstverständlich erschien. Stürme in unserem Leben. Oder wir denken an das, was vor jetzt fast 4 Jahren geschehen ist. Am 22. Februar in diesem Monat sind es schon 4 Jahre her, dass wir das erleben mussten. 22. Februar 2022. Wir stehen morgens auf, hören die Nachrichten. Russland ist in der Ukraine einmarschiert. Man konnte es einfach nicht glauben. Ist das wirklich passiert? Tatsächlich wie der Krieg in Europa, nicht weit von unseren Grenzen entfernt? Ist das wirklich wahr? Das war, als ob plötzlich ein eisiger Fallwind von den Bergen heruntergestürzt wäre und hätte unser Leben, unseren Alltag, unsere ganzen politischen Verhältnisse in Aufruhr gebracht. Matthäus hat es in seinem Evangelium so formuliert: Plötzlich geschah ein großes Beben im Meer. Er erzählt die gleiche Geschichte und meint sicherlich auch das gleiche Ereignis mit diesem Sturm, aber er gebraucht ein anderes Wort. Er gebraucht das Wort Seismos. Wir kennen das aus der Erdbebenforschung, aus der Seismologie. Ein Seismos, das heißt zu Deutsch eigentlich eine Erschütterung, ein Beben. Ein Beben geschah plötzlich. Es ist, als ob der Evangelist Matthäus schon gleich eine Brücke hätte schlagen wollen von den Erschütterungen, die die Jünger im Boot erleben mussten, zu den Erschütterungen und zu den Beben, die wir manchmal auch in unserem Alltag erfahren. Wie geht es dir, wenn du abends zur Ruhe kommst und wenn die Ereignisse des Tages noch einmal auf dich wirken? Die Nachrichten, die Berichte aus deinem persönlichen Umfeld, vielleicht unmittelbar aus deiner Familie. Die Jünger waren mit Angst erfüllt, so erzählt das Lukas-Evangelium. Geht es uns nicht oft genauso, wenn solche Dinge passieren? Da sind ja immer wieder Dinge dabei, die gehen wirklich an die Existenz. Da ist plötzlich alles auf der Kippe. Unsere Gesundheit, vielleicht auch in finanziellen Dingen unsere Existenz oder vielleicht eine Ehe, die vor dem Zerbruch steht. Schlimme Dinge, die wir auch oft in unserem Leben erfahren müssen. Es macht was mit uns. Plötzlich brach ein Sturm los. Und dann lesen wir weiter, da stürzten sie zu Jesus. Die neue Genfer Übersetzung, die ich sehr liebe und sehr mag, sie hat das so treffend übersetzt mit diesen Worten, da stürzten sie zu Jesus. Die Jünger stürzen zu Jesus und wecken ihn auf. Die sind nicht mal vorsichtig zu Jesus gegangen. Herr Jesus, entschuldige, dass wir dich gerade mal stören müssen, aber es ist gerade so windig geworden. Nein, die stürzen sich zu Jesus. Meister, Meister, wir sind verloren, wir kommen um, so sagen sie. Man spürt die Verzweiflung in ihren Worten. Jesus, wie kannst du schlafen? Hilf uns, rette uns. Wir können gut verstehen, dass die Jünger in Aufruhr waren angesichts einer solchen existenziellen Bedrohung ihres Lebens. Und genau das ist es, was Beten bedeutet. Ole Hallesby hat es einmal so formuliert, Beten heißt, sich aus der Angst der Welt aufmachen und zum Vater gehen. Oder sich aus der Angst der Welt aufmachen und zu Jesus gehen. Sich zu Jesus stürzen. Sind von Sorgen wir beladen und man Sturm rings um uns weht, hilft uns sicher unser Jesus, fliehen zu ihm wir im Gebet. So singen wir in einem beliebten Lied, das Lied, welch ein Freund ist unser Jesus, da ist das die eine Strophe. Das also ist es, fliehen zu ihm wir im Gebet. Es ist wie eine Flucht aus der Wirklichkeit der Not, aus der Wirklichkeit der Krankheit, aus der Wirklichkeit des Unglücks, hinein in die Wirklichkeit Gottes, in den Machtbereich von Jesus. Er ist ja da, er ist ja mitten unter uns. Er ist mit uns im Boot, aber manchmal genügt das eben nicht einfach, das nur zu wissen. Wir wollen es ihm sagen, was uns mit Angst und mit Sorge erfüllt. Meister, Meister, sieh doch, das Wasser kommt schon ins Boot und der Sturm nimmt uns den Atem. Das ist so ein großes Vorrecht in unserem Leben als Christen, auch in diesem neuen Jahr, dass wir einen Herrn und Meister haben, zu dem wir fliehen können im Gebet. Die Jünger, sie stürzten zu Jesus. Wenn alle Stricke reißen sollten, auch in diesem Jahr, dann gibt es immer noch einen Zufluchtsort. Dann fall auf Jesus, dann schrei zu Jesus, dann stürz zu Jesus. Und leb. Mit diesen einfachen, aber so ausdrucksstarken Worten hat Andrea Adams Frey das in einem Lied ausgedrückt. Dann fall auf Jesus, dann stürz zu Jesus und leb. Und was tat Jesus? Da stand er auf und wies den Wind und die Wellen in ihre Schranken. Er stand auf. Jeder der drei Evangelisten, Matthäus, Markus, Lukas, der diese Geschichte erzählt, erwähnt das ausdrücklich, da stand er auf. Er ist präsent, er erhebt sich und er spricht ein Machtwort zu dem Wind und zu den Wellen. Er gebietet den Naturgewalten. Wer kann so etwas tun? Sagen die Jünger am Ende, wer kann das, wenn nicht Gott mit ihm ist? Ja, er ist der Sohn Gottes, der sogar Macht hat über die Naturgewalten. Es gibt so viele Machtworte in dieser Welt. Die meisten Machtworte machen alles nur noch schlimmer. Sie erzeugen noch mehr Hass und noch mehr Leid und noch mehr Tränen. Machtworte ohne Macht sind Ohnmachtsworte. oder oft sogar Schreckensworte. Hier ist einer, dem wirklich alle Macht gehört im Himmel und auf Erden. So hat Jesus das gesagt. Am Ende, am Beginn des Missionsbefehls sagt er, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Alle Macht, all power, wie man im Englischen sagt. Ein Wort genügt und selbst Sturm und Wellen gehorchen ihm. Was sagt uns das für dieses Jahr 2026? Er sagt uns, hab keine Angst. Es gibt auch unter uns Christen immer wieder Menschen, die sind voller Sorge und sind irgendwie wie verzweifelt angesichts so mancher Dinge, auch angesichts der Weltlage, die ja wirklich nicht einfach ist. Aber letztendlich können wir sagen, müssen wir sagen, sollen wir sagen, er hat die Kontrolle. Wir haben sowieso nur sehr, sehr begrenzte Möglichkeiten. Aber er hat die Kontrolle, das glauben wir, dass nichts geschieht auf dieser Welt, was nicht an ihm vorbei muss, wie man immer wieder so gerne sagt. Er hat die Kontrolle, was auch immer geschieht, ob in deinem persönlichen Leben oder in dieser Welt. Er hat die Macht. He is in control. Er hat die Kontrolle. Er hat die Befehlsgewalt. Die Jünger, sie stürzten zu Jesus. Und ein viertes. Wo bleibt euer Glaube? Er aber fragte sie, wo bleibt euer Glaube? Vers 25. Seit frühesten Zeiten haben Bibelausleger und christliche Künstler diese Geschichte so verstanden als ein Bild für die Kirche Gottes in dieser Welt, für die Gemeinde Jesu in dieser Welt. Die Gemeinde Jesu, ein Boot, ein Schiff auf dem weiten Meer dieser Welt. So haben Künstler es gemalt, wie zum Beispiel in dieser schönen Miniaturzeichnung aus dem Mittelalter. Das kleine Schiff auf dem weiten, wilden, tosenden Meer, die angsterfüllten Jünger, das Wasser, das schon von allen Seiten ins Boot hineindringt. Ein Bild für die Gemeinde. Für die Gemeinde Jesu auf dem großen Meer dieser Welt. Und wir denken dabei konkret auch an die Kirche Gottes in unserer heutigen Zeit. Und mit Kirche Gottes meine ich jetzt mal nicht nur einzelne Gemeinden, sondern ich meine mal die Gesamtheit aller Kirchen und Freikirchen und Gemeinden und Gemeinschaften in unserem Land und darüber hinaus. Schon lange wirkte die Kirche nicht mehr so schwach und so hilflos und so zerbrechlich wie heute. Zumindest ist das so hier bei uns in unserem Land. Da sind die Kirchen auf dem Rückzug. Sie gleichen einem Schiff auf dem Meer, das von Sturm und Wellen hin und her geworfen wird. Das Wasser dringt von allen Seiten ein und die Menschen im Schiff fragen sich, wie geht das hier eigentlich weiter? Die Verantwortlichen in den großen Kirchen, die Bischöfe und Kirchenleiter in den großen Kirchen, sie kennen diese Fragen noch viel mehr als wir. Wir bekommen das mit, wenn um uns her Kirchengemeinden zusammengelegt werden. Die Kirche schrumpft, die Gemeinden schrumpfen. Aber man muss ehrlicherweise zugestehen, auch in unseren Freikirchen sind wir in unruhigem Fahrwasser unterwegs. Auch die Freikirchen, jedenfalls die meisten davon, wachsen nicht. Auch die freien evangelischen Gemeinden haben nach 5 Jahrzehnten des Wachstums mit Stillstand zu kämpfen, sogar mit Rückgang. Gott sei Dank gibt es immer solche und solche Gemeinden. Wir haben auch heute Gemeinden, die erfreulicherweise Wachstum erleben, die auch erleben dürfen, wie Menschen zum Glauben kommen. Und wir alle wissen, wie schwer es heute ist, Menschen, die noch nicht an Jesus glauben, mit dem Evangelium zu erreichen, dass sie dahin kommen, sich für ein Leben mit Jesus zu entscheiden. Ja, Gott sei Dank, es gibt wachsende Gemeinden. Aber es gibt eben auch eine zunehmende Zahl von Gemeinden, die zu kämpfen haben. Wobei es ja nicht auf die Größe ankommt. Jesus hat mal gesagt, und du kleine Herde, es hat dem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Ja, Gemeinde ist oft eine kleine Herde. Auf die Größe kommt es nicht an, aber wir wünschen uns ja eigentlich, dass es mehr werden, dass das Reich Gottes unter uns wächst. Und es schmerzt uns, wenn wir sehen, dass viele Menschen sich abwenden. Und es schmerzt uns, wenn wir merken, dass die Welt da draußen immer gottloser wird. Wenn da immer weniger Menschen sind, die überhaupt ansprechbar sind. Die meisten Kinder heute werden nicht mehr getauft, wenn sie geboren werden. Sie wachsen auf in einer Welt, da sind die Geschichten der Bibel für sie völlig unbekannt. Und die Welt um uns her, sie wird immer unchristlicher, wenn man es mal so nennen will. Und unsere Frage ist, und meine Frage ist, was ist denn in solchen Zeiten unsere Aufgabe? Was ist unsere Aufgabe? Manche Mitbürger und Zeitgenossen meinen, wir müssten doch endlich anfangen, das christliche Abendland zu retten. Jetzt endlich mal alles tun, damit das mit dem immer gottloser Werden da draußen endlich mal aufhört. Wir müssen doch endlich mal dafür sorgen, dass diese Gottlosigkeit, die da so in dieser Welt herrscht, dass die mal wieder beseitigt wird und dass es mal wieder so wird wie früher. Ist das wirklich der richtige Weg? Was würde das denn bedeuten? Das würde bedeuten, dass wir als Christen versuchen, die nichtchristliche Welt da draußen christlicher zu machen. Die Welt da draußen sozusagen, ja, ein bisschen mehr zu verändern in der Richtung, wie wir meinen, wie eine christliche Welt aussehen müsste. Aber das funktioniert doch nicht. Das ist der falsche Ansatz. Er führt nur dazu, dass wir Menschen anderer Religionen anfeinden, dass wir sie zum Sündenbock machen, als seien sie an allem schuld, dass wir versuchen, Menschen, die ohne Gott leben, unsere Werte überzustülpen, als müssten die jetzt nach unseren Vorstellungen leben, wie wir uns ein christliches Leben vorstellen. Und es führt am Ende zum Kulturkampf, zur Fremdenfeindlichkeit und zum Hass gegen alles vermeintlich Moderne und vermeintlich Fremde und scheinbar Unchristliche. Und auf der anderen Seite kommt die Gegenreaktion und es entsteht noch mehr Hass gegen alles Christliche und gegen alles Konservative. Verstehen wir? Die Welt da draußen christlich zu machen, das ist nicht der Weg. Nein, die Welt da draußen, sie war nie christlich. Schon gar nicht in urchristlicher Zeit. Nie war die Welt da draußen so unchristlich wie zur Zeit, als die Gemeinden des Neuen Testamentes entstanden. Denn die Umwelt war komplett heidnisch. Die folgten ganz anderen Göttern und die hatten ihre ganz eigene Ethik, wie sie Dinge betrachtet haben. Und in dieser Welt hat die Gemeinde Jesu gelebt als ein Zeugnis für das Wirken des lebendigen Gottes in ihrer Mitte. Sie haben Liebe hineingetragen in diese Welt. Sie haben sich um die Kranken gekümmert. Sie haben die gute Nachricht weitergesagt. Das war der Weg. Unsere Aufgabe ist es nicht, die Welt da draußen ein wenig christlicher zu machen. Unsere Aufgabe ist es nicht, der Welt den Teufel auszutreiben. Das wird nicht gelingen. Unsere Aufgabe ist es, der Welt Jesus Christus zu bezeugen und ihr die gute Nachricht zu bringen. Das ist unsere Aufgabe. Das Zeugnis von Jesus in der Kraft des Heiligen Geistes, es hat Kraft und es hat Macht. Ja, es wird vielleicht nicht immer die Massen bewegen, wie wir uns das wünschen, wenn eine Erweckungsbewegung durch das Land geht, wo viele zum Glauben kommen. Das wünschen wir uns und wir beten immer wieder dafür. aber das Evangelium hat Kraft. Und es hat Kraft auch in deinem Leben, wenn du mit Jesus lebst und zeugnishaft das tust, was diesem Leben entspricht. Was sagt Jesus? Jesus, er fragt nach dem Glauben. Jesus fragt nach dem Glauben, wo bleibt euer Glaube? So sagt er. Er sagt nicht, warum habt ihr nicht dem Sturm und dem Wasser geboten, dass sie aufhören sollen zu toben? Warum habt ihr nicht kräftiger gerudert? Warum habt ihr nicht dagegen angekämpft? Warum habt ihr nicht mehr Wasser aus dem Boot rausgeschöpft? Nein, er sagt, wo ist euer Glaube? Was lebt in euch? Was ist eure Kraft? Was habt ihr dem entgegenzusetzen? Und das ist doch heute die entscheidende Frage auch für uns, auch in unseren freien evangelischen Gemeinden. Die Gemeinde Jesu in unserem Land und auch hier bei uns, sie leidet nicht zuerst unter Geldnot. Ja, manchmal ist das Geld knapp. Sie leidet auch nicht zuerst an einem Mangel an Pastoren. Ja, wir könnten gut mehr Pastoren gebrauchen. Aber wir leiden nicht zuerst an äußerlichen Dingen, auch nicht zuerst an einem Mangel an Gemeindehäusern oder was man sonst noch nennen könnte. Die Gemeinde Jesus, sie leidet vor allem, wenn der Glaube schwach wird. Sie leidet, wenn der Glaube verloren geht, wenn die Laschheit des Glaubens Gemeinden aushöhlt und die Kraft raubt. Sie leidet, wenn Jesus nicht mehr der Mittelpunkt ist. Sie leidet, wenn die christliche Gemeinde aus eigenen Kräften und mit eigenen Mitteln versucht, gegen die Welt da draußen anzukämpfen. Sie leidet, wenn sie mit menschlichen Kräften versucht, gegen das Wasser anzukämpfen, das in die Gemeinde eindringt. Gegen das Wasser der Glaubenslosigkeit, der Lauheit, der Oberflächlichkeit und der falschen Götzen. Gegen dieses Wasser, da hilft nur das lebendige Zeugnis von Jesus in der Kraft des Heiligen Geistes. Wenn die Gemeinde Jesu allein kämpft, ohne Jesus und ohne Glauben und ohne die Kraft des Heiligen Geistes, dann ist sie verloren. Wo Glaube ist, wo Menschen Jesus vertrauen, da können auch Sturm und Wasser der Gemeinde nichts mehr anhaben. Ja, äußere Verfolgung und heftiger Gegenwind sind nicht schön. Und wir klagen, dass es gerade auch in unserer heutigen Zeit so viele Menschen gibt, die um ihres Glaubens willen schlimmste Verfolgung erleben müssen. Zum Glück ist das aber nur in einer begrenzten Zahl von Ländern so, obwohl auch diese Zahl zugenommen hat. Ja, wir können es nur vor Gott klagen. Und es ist auch nicht schön, eine verachtete Minderheit zu sein in einer säkularisierten Welt. Das ist unsere Situation, wie wir sie oft erleben. Eine kleine Minderheit, ich sag mal so ein paar christliche Spinner, so mag manch einer das empfinden. Das ist nicht schön. Und das schmerzt uns. Es war ja anscheinend mal ganz anders, als die allermeisten Menschen irgendwie das mit dem Glauben ernst genommen haben. In unseren Zeiten ist das nicht so. Aber alles entscheidet sich daran, was im Inneren ist, was auf unseren Kanzeln ist, was in unseren Herzen ist, was in unserem Leben sich letztlich zeigt an der Kraft, die Jesus in uns wirkt. Alles entscheidet sich, ob Jesus Glauben findet. Alles entscheidet sich an unserem christlichen Leben und unserem christlichen Zeugnis in dieser Welt. Alles entscheidet sich an der Frage, wo bleibt euer Glaube? Wo bleibt euer Vertrauen? Glaube und Vertrauen sind im Urtext das gleiche Wort. Wo bleibt euer Vertrauen? Wo ist euer Glaube? Diese Frage wollen wir uns am Beginn dieses Jahres gefallen lassen und sie uns neu zu Herzen nehmen, dass alles auf den Glauben ankommt. Und noch ein letztes. Und es wurde ganz still. Da legte sich der Sturm und es wurde ganz still. Was für eine Erfahrung. Was für ein Wort aus dem Munde von Jesus. Er musste nicht toben wie ein Choleriker. Er sprach ein Wort und es wurde ganz still. Nur an einer stillen Stelle legt Gott seinen Anker an. Hier ist so eine geistliche Wahrheit, die früher gerne zitiert wurde. Ja, sie stimmt. Wir müssen still werden vor Gott und vor unserem Herrn Jesus Christus. Und diese Stille, sie kommt letztlich, wenn Gott gesprochen hat, wenn Jesus gesprochen hat, dann werden wir ganz still. Wir können fuchteln und Wasser schöpfen und aufgeregt hin und her laufen, aber das löst nicht das Problem. Wenn Jesus aufsteht, da stand er auf. Wenn er das Boot der Gemeinde ausfüllt mit seiner Gegenwart. Wenn er sein Wort spricht und Wind und Wellen gebietet, dann wird es ganz still. Da legte sich der Sturm und es wurde ganz still. Das Wasser wurde ganz still und auch die Jünger im Boot, sie werden ganz still. Still werden bedeutet, allen aufgeregten Aktionismus und alle Panikmache beenden. Alle Furcht, alle Angst zu Jesus bringen. Ja, wir haben manchmal Angst. Wir fürchten uns vor diesem und jenem. Aber sie zu Jesus bringen. Hinhören auf das Wesentliche. Nah bei Jesus bleiben. Auf sein Wort hören. In Verbindung bleiben mit Jesus durch das Gebet. Glauben und Vertrauen. Das bedeutet still werden. Wenn Jesus im Boot ist und wenn wir glauben, dann wird alles gut. Dann mag noch mancher Sturm rings um uns wehen, aber in unseren Herzen wird es still, weil wir wissen, er hat die Kontrolle. Und dann können uns auch Sturm und Fallwinde und Wasserwogen des Jahres 2026 nichts mehr anhaben. Denn er ist der Herr. Und das ist gut so. Amen.